Heute lesen wir weiter aus der Geschichte von Moses, aus dem Buch aus verklungenen Jahrtausenden. In der letzten Vorlesung ist uns Moses abhanden gekommen, denn der wütende Pharao hat ihn gefangen genommen und sein Bruder Aaron sucht ihn und trifft sich nun mit Ebranit, dem mächtigen und einflussreichen, freundlichen Fürsten, der aber ein Doppelleben führt, nämlich als Hofnarr am Palast des Pharao ein- und ausgeht und ihm auch ein Berater ist, in verkleideter Form als ein Hofnarr, der aber in Wahrheit ein junger Mann ist, ein kraftvoller Fürst. Und der trifft sich nun mit oder hat sich nun mit Ebranit getroffen und der verkleidet sich wieder, dieser Fürst, als Hofnarr und ist nun auf dem Wege zum Palast des Pharao, um herauszufinden, wo Moses steckt. Kurze Zeit danach verließ Ebranit als Greis das Haus und humpelte zum Palaste des Pharao. Die Sklaven verneigten sich ehrerbietig, als er die kleine Pforte öffnete. Einige liefen voraus, um seinen Besuch dem Pharao zu melden. Ramses war guter Laune und dieser Besuch kam ihm recht. Langsam tappte der Greis in den Raum. »Ich erfuhr von deinem guten Fang, großer Ramses«, sprach der Alte mit Fistelstimme. Ramses lächelte geschmeichelt. »Woher erfuhrst du es?«
»Du weißt, dass mir kein Ding verborgen ist, mein König«, der Alte kicherte vor sich hin.
Ramses nickte, als sei auch er davon überzeugt. »Was soll ich mit ihm beginnen? Rate mir!«
»Lass ihn herbringen. Wir wollen ihn zunächst aushorchen, wer ihm die Macht gab, so zu handeln. Wir müssen sein Geheimnis ergründen. Es hängt gewiss mit dem Abdruschins zusammen, dessen Freund Moses ist.«
Ramses fand diesen Einfall des Alten gut. Also befahl er, Moses gefesselt heraufzuführen. Der Alte setzte sich nicht, auch nicht, als der Pharao ihn ausdrücklich dazu aufforderte. Da brachte man Moses. Er hielt den Kopf gesenkt, bis er vor Ramses stand. Sein Blick fiel auf den Alten, den auch er nicht kannte. Er trat einen Schritt zurück, als der Greis auf ihn zukam und seinen Blick auf ihn richtete. Sicher einer seiner widerlichen Zauberer, fuhr es durch seinen Kopf. Der Alte hüstelte leicht, ehe er ihn anredete. Ramses saß in Erwartung eines interessanten Spiels und harrte auf seine Worte. Moses sah nun den Alten scharf an. Er erkannte ihn nicht.
»Du bist nun doch in der Gewalt eines Mächtigeren, als es dein gepriesener Herrscher ist. Nun hast du die Zeit, um dir das Folgende zurechtzulegen, denn diesmal gibt es für dich nur noch eine Rettung. Wenn du unsere Wünsche erfüllst, beantwortest du meine Fragen nicht, so wird dich der Tod ereilen, ehe du noch einmal deine grässlichen Flüche über das Land schicken kannst. Mit deinem Tode werden sie auch keine Gewalt mehr über uns haben.«
»Du irrst. Mit meinem Tode werden sie schlimmer wüten als bisher. Niemand kann ihnen Einhalt tun, weil ich, der sie ins Leben rief, nicht mehr bin.«
»Du willst uns ängstigen?«
Moses zog verächtlich die Mundwinkel herab. »Geschmeiß, wie ihr es seid, muss man nicht in Angst versetzen. Es lebt in fortwährender Angst vor dem Zertretenwerden.«
»Du sprichst eine kühne Sprache, Moses. Bedenke, dass sie dich dein Leben kosten kann.«
»Ihr könnt mich nicht töten, wenn ihr auch wolltet. Ich habe einen Schutz, bis ich meine Aufgabe vollbracht habe.«
»Ist dieser Schutz der gleiche, den auch dein Freund Abdruschin genießt?« Es ist der gleiche.
So zeige uns, dass du stärker bist als wir. Zerreiße deine Bande,
wieder hüstelte der Greis. Das Sprechen strengte ihn an. Wie um die Stricke zu befühlen, ob sie stark seien, trat er dicht an Moses heran. Man hatte ihm nur an den Händen die Fesseln gelassen.
Etwas Eiskaltes streifte eine Sekunde den Handrücken Moses.
Der Alte trat zurück.
Unzerreißbar, damit wirst du nicht fertig und hättest du die Kräfte wie 10 Männer zugleich.
Moses fühlte, wie die Stricke einer versuchten Bewegung nachgaben. Er markierte einen Ruck. Die Stricke fielen zur Erde.
Entsetzen prägte sich in den Zügen des Pharao. Er wollte erneut Befehl geben, Moses zu fesseln, aber da stand Ebranit neben ihm und tuschelte erregt:
Lass ihn gehen, er tötet dich und mich sonst mit einem Blick.
In Moses Gesicht war ein Frohlocken über diese unerwartete Lösung. Geschickt verbarg er seine Hand in den Falten seines Gewandes. Blut rieselte von ihr herab. Der kleine Dolch des Fürsten hatte seinen Handrücken verletzt. Er wandte sich zum Gehen. Seine letzten Worte waren eine Drohung. Eine neue Plage beschwor er herauf. Niemand wagte sich, ihm in den Weg zu stellen. Die Sklaven wichen vor ihm zurück. Als er gegangen war, fuhr Ramses wie aus einer Erstarrung hoch.
»Eilt ihm nach! Nehmt ihn gefangen!« schrie er außer sich.
Ebranit beruhigte ihn. Er vertröstete ihn auf den Sieg, den er dennoch erringen werde. Dann verließ auch er eilends den Palast. Er war sich nicht mehr im Zweifel darüber, dass er nun in Ägypten nicht mehr sicher war. Ihm war es nicht entgangen, dass auf dem Teppich, da Moses gestanden hatte, Blutstropfen lagen. Den ränkevollen Gedankengängen des Pharao war leicht zu folgen. Gewahrte er dieses Blut, so wusste er, dass Moses von ihm befreit worden sei. Und dann würde er schnell alle missglückten Anschläge in der Erinnerung haben, zu denen er, Ebranit, seinen Rat gegeben hatte. In größter Eile wurden alle Schätze seines Hauses in das Labyrinth unter seinem Hause geschafft. Seine Diener schleppten die Lasten durch die niederen Gänge, die sich stundenweit unter der Erde dahinzogen und in der Wüste endeten, weit von allen menschlichen Behausungen entfernt. In der Nähe war eine Oase, die ein vorher abgesandter Reiter erreichte, um gleich darauf mit dort weidenden Pferden und Kamelen den Rückzug zum Ende des geheimen Ganges anzutreten. Bald zog die Karawane einem anderen Reiche zu. Als Moses wieder mit den Seinen zusammen war, wurde er sich erst der außerordentlichen Gefahr bewusst, in der er geschwebt hatte. Lange sprach er mit Aaron, wie sie ähnlichen Gefahren entgehen könnten. »Wenn ich noch einmal in seine Hände falle, dann tötet er mich. Sein Hass kennt keine Grenzen.«
»Unsere Rettung ist das beschleunigte Gericht über die Ägypter. Bitte den Herrn, dass er sie schneller strafe.«
Darauf ging Moses hinaus in seine Kammer und betete. Aaron und Moses Weib Zipporah blieben zurück. Sie hielt einen Knaben in ihren Armen, ihr erstes Kind. Ängstlich saß sie und dachte des Schrecklichen, das jetzt über die Ägypter kommen würde. Moses betete so inbrünstig wie noch nie. Die Erkenntnis der großen Gefahr, die ihm und somit ganz Israel drohte, ließ ihn inniger bitten.
Wieder vernahm er die Stimme des Herrn, der zu ihm sprach: »Mein Knecht Moses, dir wird Hilfe werden, wie du verlangst. Ich will das Land deiner Feinde heimsuchen. Mehr denn je.«
Da zog große Ruhe in das Herz des kämpfenden Mannes. Plötzlich erschien ihm das Gesicht Abdroschins. Moses wollte jubeln, aber großes Weh hinderte ihn daran. Die dunklen Augen Abdroschins schienen ihm etwas sagen zu wollen, etwas, das ihn todestraurig werden ließ. Sehnsucht, zu Abdroschin eilen zu können, wurde in Moses wach. Ob ich ihn je wiedersehe? Diese Frage hatte sich Moses schon oft gestellt, aber nie mit dieser Angst im Herzen. Was wäre die Welt, wenn sie ihn nicht mehr trüge? Hätte ich diesen Kampf ohne ihn ausführen können? Plötzlich wusste Moses, dass durch Abdroschins Dasein überhaupt das Wunder der schnellen Erfüllungen möglich war. Er hätte es nicht erklären können mit Worten, und doch verstand er die großen Zusammenhänge. Mein Gott, betete er ergriffen, und ich darf das Werkzeug sein. Seine Seele öffnete sich bewusst der Größe des Augenblickes. So demütig war Moses noch nie gewesen, als in dem Augenblicke dieser Erkenntnis. Verklärt war sein Antlitz, als er wieder zu den Seinen trat. Über Nacht ging sein Gebet in Erfüllung. Furchtbarer denn je raste die Strafe über das Land dahin. Dieses Mal verschonte die ausbrechende Pest nichts, selbst das Vieh in den Ställen erkrankte. Dazu brachen Unwetter über Ägypten herein, die das letzte übrig gebliebene Korn auf den Feldern vernichteten. Immer drohender wurde die Gefahr einer Hungersnot. Die Menschen begannen zu verzweifeln. Nie hatte man derartiges in Ägypten erlebt. Ramses ließ Moses auffordern zu kommen, aber dieser weigerte sich entschieden. Da ließ der Pharao ihm sagen, dass das Volk ziehen dürfe, sobald das Elend aufhöre. Moses glaubte den Worten des Königs nicht mehr, aber dennoch bat er Gott um Mäßigung. Ihn dauerte das Volk. Nur eine Woche war ihm Ruhe gegönnt. Da brach das Unheil wieder los. Der Pharao hatte abermals sein Wort gebrochen. Jetzt erkannte Moses, dass er mit Milde nie zum Ziele kommen würde. Schlag auf Schlag kam auf Ägypten herab und vernichtete alles. Längst war das Wehgeschrei verstummt, die Angst, die Menschen harrten in atemloser Angst des nächsten Übels. Finsternis bedeckte die Lande und verstärkte das Grauen, das die Menschen empfanden. Moses wusste, dass das Ende bald erreicht sein würde, denn längst waren die Ägypter dafür, dass das Volk Israel das Land verlasse. Flüche auf den Pharao wurden laut. Die übrig gebliebenen, bis jetzt vom Unglück verschonten Menschen suchten sich oben zu halten. Sie wollten nicht hineingerissen werden in den Strudel, der alles verschlang, dessen er habhaft werden konnte. Zum ersten Male sprach Moses zu seinem Volke. Jubel empfing ihn, als er auf einen erhöhten Platz trat, um zu reden. Ernst war sein Antlitz, als er mit einer Armbewegung Schweigen gebot. Die Menschen verstummten. Erwartungsvoll sahen alle zu ihm empor. Sein Blick wanderte über die Massen dahin, ehe er sprach. Nun ist die Stunde da, auf die ihr so lange gewartet habt. Rüstet das Osterlamm und haltet das Passahfest. Es wird euch ewig der Gedenktag an euren Auszug aus Ägypten sein. Ein jeder gehe in sein Haus und halte mit den Seinen das Mahl. Gedenket dabei eures Gottes, der euch aus aller Not herausreißt. In dieser Nacht wird der Herr alle Erstgeburt in Ägypten schlagen. Damit ist das Ende des Kampfes erreicht. Man wird uns hinaustreiben nach dieser Nacht. Darum seid wach und reisefertig, wenn ich euch rufe. Still gingen die Menschen auseinander, als Moses geendet hatte. Sie gingen heim in ihre ärmlichen Behausungen und bereiteten sich für das Passahfest. Bald roch es überall nach Fleisch und nach frisch gebackenem Brote. Freude lag auf den Gesichtern der Menschen. Erwartung des Kommenden legte einen freudigen Schimmer in die trübsten Augen. Nur Moses war ernster denn je. Nun war er am Ziel, sein Kampf zu Ende gefochten. Jetzt ging es hinaus in die Welt, die weit und offen vor ihm lag. Kannte er das Land? Nein, die Araber hatten es ihm beschrieben. Sie hatten es auf ihren Reisen gestreift, vielleicht hatten sie gegen seine Bewohner gekämpft. Und jetzt kam er und führte ein ganzes Volk dahin. Wagte er nicht zu viel? Er lud die Verantwortung für ein großes Volk auf sich. Jahre würde die Reise in Anspruch nehmen. Jahre würde er dem Volke Israel voranziehen müssen, ins Unbekannte hinein. Jede falsche Handlung würde die Unzufriedenen gegen ihn aufbringen. Sie konnten seiner überdrüssig werden in der langen Zeit, ihm den Gehorsam verweigern. »Herr, Herr«, rief er laut, »bleibe bei mir, bis ich alles vollbracht habe.« Als der Abend sich herabsenkte, ging Moses in seine Kammer. Er beachtete nicht die traurigen Blicke seines Weibes, die ihn zum Bleiben aufforderten. Einsam saß Moses und starrte in die Finsternis. Eng und atemraubend legte sich eine nie gekannte Angst um ihn. Seine Sinne schwanden und Moses schien einsam in einem fremden Reiche zu sein. Allein und verlassen wanderte Moses über eine unendliche Ebene. Es trieb ihn unermüdlich vorwärts, immer weiter hinein in das Unbekannte. Wohin tragen mich meine Füße? Welches Ziel liegt da vor mir? Es zieht mich machtvoll an und doch möchte ich mich wenden, um das Schreckliche nicht zu finden, das meiner harrt. Weiter, immer weiter musste er wandern. Es gab kein Halt, keine Ruhepause, kein Zurück. Ein furchtbarer Sturm setzte ein. Aufheulend trieb er gewaltige Sandmassen vor sich her, wirbelte sie dem einsamen Wanderer entgegen, dass er sich dagegen anstemmen musste, um nicht zurückgeschlagen zu werden. In der Ferne lag eine Zeltstadt, dahin trieb es ihn. Wo sah ich diese Zelte schon einmal? War es nicht Atushin, der mich eintreten hieß in sein Zelt? Ja, das ist mein Ziel. Nun weiß ich, wohin ich gehen muss. Muss? Ist es nicht mein Wunsch? Warum muss ich zu Atushin? Im Lager scheint große Stille zu sein. Vielleicht ist es Nacht. Als Moses durch das Zeltlager schritt, hörte er die tiefen Atemzüge hinter den geschlossenen Vorhängen. Unwiderstehlich trieb es ihn voran, auf das eine Zelt zu, das still und verlassen abseits lag, ein wenig entfernt von den anderen. Zwei Araber saßen mit gekreuzten Beinen vor dem Eingang und hielten ihre Waffen angriffsbereit im Arme. Ihre Augen waren geöffnet und dennoch sahen sie ihn nicht, als er auf das Zelt zuschritt. Moses wunderte sich darüber, aber er schwieg. Da schlich von der Seite ein Mensch heran. Schlangengleich kroch er über den Boden, wand sich dahin, ohne dass man den leisesten Laut vernahm. Moses beobachtete ihn gespannt. Er wusste, dass er nichts tun konnte, um diesen Menschen aufzuhalten. Er war nur Zuschauer des Kommenden. Nun hatte dieser Mensch das Zelt erreicht. Ein singender, feiner Ton durchfuhr die Lüfte. Ein Riss klaffte in der Zeltwand. Moses stürmte in den Innenraum, an den Wächtern vorbei und sah Atushin auf seinem Lager ruhen. Über den Schlafenden beugte sich der Fremde und belauschte die Atemzüge. Seine Hand glitt dann tastend wie ein suchendes Raubtier über den Körper Atushins. Lauschend hob sich von Zeit zu Zeit der Kopf des Eindringlings, aber kein Laut von draußen beunruhigte sein Ohr. Moses gab seinem inneren Drange nach. Er warf sich auf den Fremden. Er umklammerte seinen Arm, der immer noch suchte, aber er fuhr durch ihn hindurch, fand keinen Halt. Da rief er in seiner Verzweiflung laut den Namen des geliebten Fürsten.